Ö1 Kunstsonntag. Neue Texte.
Heute in den neuen Texten Daniel Goldmann von Andreas Weber. Daniel Goldmann ist 95 Jahre alt. Nach seinem mysteriösen Verschwinden schildern fünf verschiedene Menschen einem Inspektor ihre persönlichen Eindrücke von dem ebenso charismatischen wie wohlhabenden alten Mann. Es lesen Florentin Groll, Eva Meyer, Michael Dangl und Till Fierit. Und den Beginn macht Brigitte Karner.
Niemand hat diesen Mann gekannt. Der war eines Tages da, Herr Inspektor. Der ist buchstäblich aus dem Nichts gekommen und hat nichts über sich erzählt. Er hat ganz allein gelebt, aber der wollte das so. Also bei dem hatte man nie das Gefühl, dass ihm jemand fehlte oder dass er sich einsam fühlte. Und dem Mann ging es gut. Er hat Geld. Dass er die Dressler-Villa gekauft und renoviert hat, das wusste niemand, bis er eingezogen ist. Ja, er war ein Herr. Also er ist ein Herr. Wir wissen ja nicht, was mit ihm passiert ist. Und ich bleib daher beim Präsens, wenn ich über ihn spreche. Angeblich ist er 95 Jahre alt. Sieht aber aus wie 60. Manche haben den auf 55 geschätzt. Der hat einen Körper wie ein Junge. Angeblich ist er im Krieg bei der SS gewesen. Dazu kann ich nur sagen, ja, vielleicht. Er hat ja, wie gesagt, nichts über sich erzählt. Nichts Stichhaltiges und, entschuldigen Sie, das klingt jetzt vielleicht blöd, also ich habe bei dem immer das Gefühl gehabt, dass er mir nie die Wahrheit über sich erzählen würde. Ich habe meine Mutter über ihn ausgefragt. Die war mehrmals bei ihm eingeladen. Und sie sagt, dass bei dem im Wohnzimmer, im Salon oder im Vorzimmer kein einziges Bild von ihm steht. Und es gibt keine Familienbilder. Ich bitte Sie, das ist bei einem so alten Mann doch verdächtig. Es würde mich nicht wundern, wenn nicht einmal sein Name stimmt. Daniel Goldmann, das klingt doch jüdisch. Aber so sieht der Mann nicht aus, im Gegenteil. Herr Inspektor, ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, dass Sie da einmal in diese Richtung ermitteln und seine Identität checken. Das geht doch im digitalen Zeitalter mit ein paar Mausklicks. Von seinem Verschwinden hat mir meine Mutter erzählt. Sie hat mich dazu gedrängt, dass ich mich bei Ihnen melde. Sie ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass dem Herrn Goldmann jemand etwas angetan hat. Also der Mann ist angeblich, wie gesagt, 95 Jahre alt. Also, irgendwann ist es doch für jeden Menschen Zeit zu gehen.
Daniel Goldmann hat schon immer so geheißen, das können Sie mir glauben. Und natürlich kenne ich den Mann. Aber ich weiß nicht, was er im Krieg gemacht hat. Angeblich war er bei der SS, kann sein. Ich habe diese Zeit mit Glück überlebt. Wir sind beide Jahrgang 1920 und miteinander aufgewachsen, gingen gemeinsam in die Volksschule, ins Gymnasium. Mein Vater war Arbeiter und Sozialist. Sein alter Herr war Arzt und ein christlich-sozialer. 1938 begann dann unser Wehrdienst bei der österreichischen Armee des Ständestaates. Als Hitler einmarschierte, wurden wir in die Wehrmacht übernommen. Aber ich bin 1941 bei der ersten Gelegenheit desertiert und in den Untergrund gegangen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Oft habe ich mich gefragt, was aus ihm geworden sein mag. Ich habe mich nach dem Krieg bei der SPÖ engagiert, mir eine Existenz aufgebaut, viele Sorgen gehabt. Und dann kriege ich vor 7 Jahren diesen Brief von ihm. Natürlich habe ich mich gefreut. Wir haben uns im Café getroffen. Dann hat er mich in sein prächtiges Haus eingeladen. Also er hatte auf jeden Fall Geld, viel Geld. Irgendwann erzählte ich ihm von meiner Zeit beim Widerstand und fragte ihn, was er damals gemacht hätte. Da wurde er sehr nachdenklich, aber würde lieber nicht darüber reden müssen, mit niemandem, am ehesten vielleicht irgendwann mit jemandem wie mir. Mich haben unsere Gespräche auf meine alten Tage irgendwie fast wieder glücklich gemacht. Es war sehr schön, Daniel zu kennen und nach einem ganzen Leben wieder getroffen zu haben. Leider ist er jetzt verschwunden, ohne mir seinen Aufenthaltsort mitzuteilen. Keine Ahnung warum. Herr Inspektor, hier stimmt etwas nicht. Und deshalb habe ich mich bei Ihnen gemeldet. Jedenfalls mache ich mir die größten Sorgen und habe Angst, dass dem Daniel etwas passiert ist.
Ich habe Daniel Goldmann vor vielen Jahren kennengelernt. Er war anders als alle Männer, die ich jemals kannte. Und er war besser. Viel älter als ich, das ja. Aber besser als alle anderen Männer. Ich komme beruflich viel herum. Was ich sagen will, also ich habe, was Männer betrifft, schon einen Vergleich. Sie verstehen, was ich meine. Und verstehen das bitte nicht falsch. Daniel hat viel erlebt und viel erlitten. Was das genau war, weiß ich nicht. Angeblich war er im Krieg bei der SS. Aber das weiß ich nicht von ihm, sondern das haben mir Bekannte von ihm gesagt. Er redet über diese Zeit nicht, hat darüber noch nie etwas geredet und ich habe ihn nicht danach gefragt. Mich interessieren diese alten Geschichten nicht. Daniel hat das alles live erlebt und nicht darüber geredet, kein Wort darüber verloren. Er hat sogar einmal gesagt, dass unsere gemeinsame Zeit so wunderbar und so spannend sei, dass er über die Vergangenheit kein Wort verlieren will, weil jedes Wort darüber zu viel sei. Das hielt ich für eine großartige Einstellung, die mich fasziniert hat. Aber anders als meine Familie hat Daniel diese Zeit nie verteidigt. Die FPÖ hat er immer als einen peinlichen Haufen von Kleinbürgern mit allen möglichen Phobien bezeichnet. Über die hat er sich lustig gemacht. Die hätte er nie gewählt. Welche Partei er gut fand, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war nie unser Thema. Aber ich bin jetzt sehr in Sorge. Herr Inspektor, gut, dass Sie gekommen sind und mich fragen. Sonst wäre ich wahrscheinlich zu Ihnen gekommen. Wir hätten uns nämlich gestern treffen sollen und wären ins Theater gegangen. Burgtheater, das neue Stück der Jelinek. Für so etwas hat Daniel sich begeistert. Aber er hat nicht abgesagt, sondern ist einfach nicht gekommen. Das hat er noch nie gemacht. Also, der Chauffeur, nach Wien fährt er seit seinem 90er nicht mehr selber, obwohl er das noch könnte, aber es freut ihn nicht mehr. Er sagt, er sei zu faul geworden, und er lächelt dabei mit einer herrlichen Selbstironie. Also, der Chauffeur hätte sich sicher gemeldet. Und je mehr ich über das alles rede, umso größere Sorgen mache ich mir. Andererseits, was soll jemand wie Daniel passieren? Ich bitte Sie, der ist doch unverwundbar.
Daniel Goldmann ist mein Vater. Aber ich kenne diesen Mann nicht. Er ist ein Fremder. Und ich kann Ihnen über Hemingway, Mick Jagger oder Maria Theresia tausendmal mehr erzählen als über meinen Vater Daniel Goldmann. Das ist wahrscheinlich die Schuld meiner Mutter. Sie hat mich nach der Scheidung von ihm ferngehalten und ihn als Verbrecher hingestellt. Ich kann über ihn nichts Gutes und nichts Schlechtes sagen. Wir haben uns in meiner Kindheit ein paar Mal in den großen Ferien gesehen. Ich kann mich daran kaum noch erinnern. Als Mutter diesen neuen Mann hatte, gab es keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Je älter ich wurde, desto weniger Interesse hatte ich an Herrn Goldmann, der auch kein gesteigertes Interesse an mir erkennen ließ. Hätte er sich nicht vor etwa 10 Jahren bei mir gemeldet, hätte ich ihn nie wieder gesehen und das nicht als Verlust empfunden. Wir haben es dann miteinander versucht, aber wahrscheinlich war das zu spät. Heute sehen wir uns zu den hohen christlichen Feiertagen. Dass er verschwunden sein soll, habe ich gerade von Ihnen erfahren. Von seiner Biografie, also was der im Krieg gemacht hat, womit er dieses viele Geld verdient hat, weiß ich gar nichts. Geboren 1971 hat mich sein Leben nie im geringsten interessiert. Obwohl er mich überrascht hat. Sein Interesse an meiner Arbeit war eine Riesenüberraschung. Ohne dass ich je mit ihm darüber geredet hätte, sagte er mir eines Tages, das war zu Weihnachten vor 7 Jahren, dass er meine Erzählungen brillant findet. Er hatte sich meine 4 Bücher gekauft. Der sogenannten breiten Öffentlichkeit bin ich als Schriftsteller nicht bekannt. Ich gelte als Geheimtipp mit Potenzial, wie das einmal ein Kritiker formuliert hat. Mein Vater hatte alle meine Sachen gelesen und mir wirklich gute Kommentare gegeben. Eigentlich glaube ich, dass er selbst schreibt oder geschrieben hat, aber das hat er immer mit dem größten Nachdruck abgestritten. Wirklich geglaubt habe ich ihm das aber bis heute nicht. Durch einen Zufall habe ich erfahren, dass er nach dem Krieg Betriebswirtschaftslehre studiert und dann als Geschäftsmann viel Geld gemacht hätte. Aber mit mir wollte er über sein Leben nicht reden. Einmal hat er gesagt, dass er, wäre er noch jünger, gerne in die Produktion von Filmen investieren würde. Aber er freue sich darüber, einen jungen Schriftsteller, der zufällig sein Sohn ist, zu unterstützen. Ich bekomme ja noch immer Geld von ihm. Seit 7 Jahren 1.100 Euro im Monat. Das ist so viel wie ein Projektstipendium des Bundeskanzleramts. Ich bin der einzige österreichische Schriftsteller mit einem lebenslangen Projektstipendium. Und will gar nicht wissen, wie viel ich vielleicht einmal erben werde.
Sehr geehrter Herr Inspektor, ich schreibe Ihnen einen Brief, weil ich mich nicht in der Lage fühle, Ihnen gegenüberzustehen und zu sagen, was ich Ihnen sagen muss. Doch noch nie in meinem Leben hatte ich ein so dringendes Bedürfnis, mich mitzuteilen. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen muss, beginnt lange vor meiner Geburt, in Wien beim Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Mein Großvater sagte mir schon, als ich noch ein Kind war, dass ich niemandem glauben dürfe, der diese Zeit als groß beschreibt. Aber die Geschichte, die ich Ihnen eigentlich erzählen möchte, beginnt mit dem Tod meines Großvaters. Kurz bevor er starb, er lag nach einem Sturz im Krankenhaus und es ging ihm sehr schlecht, rief er mich an und bat dringend um einen Besuch. Und dann erzählte er mir das erste Mal vom Krieg. Vom Juni 1940. Von Polen. Dass er mit eigenen Augen gesehen hätte, wie deutsche Männer Erschießungskommandos von 8 bis 10 Männern bildeten. Das waren Freiwillige. Er weigerte sich mitzumachen, aber er hat zugesehen, ohne zu handeln. Jeder der Soldaten suchte sich einen jüdischen Menschen aus, einen Mann, eine Frau oder ein Kind. Dann marschierten die Juden und die Deutschen im Gleichschritt in einen Wald, bis sie eine Lichtung erreichten. Und dann das Töten. Mein Großvater sah, wie jeder Deutsche seine Schusswaffe auf den Hinterkopf eines Opfers richtete, das mit gesenktem Kopf dastand. Frauen jammerten, Kinder wimmerten, doch der Deutsche bediente seine Waffe. Ich fand den Nachlass des Großvaters bei ihm zu Hause in seinem Büro. Er hatte ihn mir überantwortet. 3 Boxen mit dutzenden Mappen voller Texte und Fotos. Das war nichts Besonderes. Viele Kameraden machten Fotos von sich und Juden. Ich fand in den Boxen Bilder, auf denen seine Kameraden alten Männern die Bärte abschnitten. Auf einem Bild hat ein Soldat sein Gewehr auf eine Frau angelegt. Die steht ihm mit ihrem Säugling, den sie an ihre Brust drückt, gegenüber, bis der Mann abdrückt und mit einer Kugel 2 Menschen erschießt, was einem Kameraden ein Foto wert gewesen ist. In einer der zahlreichen Fotomappen entdeckte ich eine Reihe von Bildern und Porträts eines Mannes, die mich beim Durchblättern innehalten ließen. Den kenne ich. Ich war schockiert, denn ich sah den Tod und wusste auf den ersten Blick nicht, wohin mit diesem Gesicht. Doch ich erkannte Daniel Goldmann, als er mir 5 Tage später begegnete, auf der Straße, an deren unterem Ende das Haus meiner Großeltern stand. Ich wusste 2 Stunden später, dass dieser Mann nach dem Tod meines Großvaters hierher gezogen war und sah ihn dann immer öfter, im Gastgarten des Wirtshauses am Hauptplatz, wo er mit Leuten beim Mittagessen saß, in der Fleischerei, im Lebensmittelgeschäft oder in der Buchhandlung. Ich sehe ihn und er lacht. Aber ich kannte auch die Bilder dieses Mannes, wie er hinter einem vor ihm auf der Straße knienden Burschen steht, dem er die Pistole mit ausgestrecktem Arm an den Hinterkopf hält und im Moment vor dem Abdrücken mit triumphierendem Blick in die Kamera blickt. Ich sah ihn, wie ein alter, kahlgeschorener Mann mit zerrissenem grauen Vollbart vor ihm auf der Straße liegt und er mit durchgestrecktem Arm und Pistole über ihm steht, seinen Stiefel auf dem Kopf des vor ihm Liegenden und auch hier, vor dem Schuss, der Blick in die Kamera. Und ich sah, wie Daniel Goldmann im raschen Vorbeigehen die links und rechts von ihm stehenden Männer, Frauen und Kinder erschießt. Es sind Fotos mit genauer Ortsangabe und genauem Datum. Ich beschloss, mich ihm zu nähern. Aus gelegentlichem Grüßen entwickelten sich kurze Gespräche, und er überrumpelte mich eines Tages damit, dass er mir mein letztes Buch unter die Nase hielt und mich um eine nachbarliche Widmung bat. Wobei er mit einer Selbstverständlichkeit, die mir gefiel, sagte, dass er sich für Literatur und jede Form von Kunst interessiere, so als müsse er mir etwas erklären. Es fiel mir leicht, Daniel Goldmann zu dem Waldspaziergang zu überreden. Ich spürte die Pistole meines Großvaters in meiner Jacke. Daniel Goldmann ging vor mir, bis ich plötzlich mit zwei schnellen Schritten vor ihn trat. Ich stellte mich ihm in den Weg und zog meine Pistole, stand mit durchgestrecktem Arm vor ihm und zielte auf seinen Kopf, so wie er das im Osten getan hatte. Ich ließ ihn vor mir niederknien, erzählte ihm, was ich über ihn wusste. Er kniete vor mir und sah mir ins Gesicht. Da nahm ich einen kleinen Campingspaten aus meinem Rucksack, klappte ihn auf und befahl ihm zu graben, sagte ihm, dass er sein Grab ausheben werde. Und ich sagte ihm, dass ich ihn hier verscharren werde. Niemand wissen wird, wo er liegt. Es wird kein Grab mit seinem Namen geben. Da begann Daniel Goldmann zu weinen. Er grub mit zitternden Händen, seine Schultern zuckten, er sagte, das wären Befehle gewesen. Ich sagte ihm, dass mein Großvater diese Befehle verweigert hätte, das hätte jeder Soldat tun können. Dann trat ich hinter den alten Mann. Er kniete vor mir, senkte den Kopf. Ich stand mit meinem durchgestreckten Arm hinter ihm und hielt meine Waffe an seinen Hinterkopf. Da drehte er sich um und sah mir ins Gesicht. Und er lächelte, mit einer Trauer, die mich erschütterte. Plötzlich sah ich vor mir nicht den jungen Soldaten, den mein Großvater beim Erschießen dieser Mutter mit ihrem Säugling fotografiert hatte, sondern vor mir kniete ein alter Mann, der zitterte und Todesangst hatte. Ich schoss. Aber ich schoss nicht in dieses alte Gesicht, sondern in den blauen Himmel, der sich an diesem herrlichen Frühlingstag über der Welt spannte. Doch plötzlich griff sich Daniel Goldmann an sein Herz. Er fiel nach vorne in die etwa einen halben Meter tiefe Grube. Er atmete schwer. Ich steckte meine Waffe ein, zog ihn heraus und drehte ihn auf den Rücken. Er sah mich an, lächelte, sagte »Danke«, und starb. Ich nehme an, das war ein Herzinfarkt. Sie finden seine Leiche auf der Anhöhe, die ich Ihnen auf der Rückseite aufgezeichnet habe.
Daniel Goldmann. In den neuen Texten hörten Sie eine Erzählung von Andreas Weber. Der Schriftsteller, Herausgeber und Filmemacher wurde 1961 im niederösterreichischen Horn geboren. Seine Romane und Erzählbände erschienen unter anderem bei Picus und Otto Müller und zuletzt im Gmeiner Verlag der Krimi Mord in Linz. Andreas Webers heute gehörte Erzählung lasen in der Reihenfolge ihrer Auftritte Brigitte Karner, Florentin Groll, Eva Meyer, Michael Dangl und zuletzt Till Fierit. Gestaltung der Sendung Edith Olagasser. Wie immer können Sie Ö1 eine Woche lang nachhören unter oe1.orf.at.